Otto Nebeltau, mein Gemüsegarten, eine nützliche Unterweisung. Von den Würz- und Heilkräutern, vom richtigen Wässern und vom Unkraut. Die Kräuterweibel und Wurzelseppel sind lange Zeit ein Gespött gewesen. Heute scheuen die feinsten Apotheken und Drogerien in den elegantesten Straßen der Großstädte sich nicht, ganze Schaufenster mit einer Ausstellung heilbringender Kräuter zu füllen. Sie ruhen in vornehmen Glasbehältern. Zettel sind darauf geklebt, die ihre Art, ihren Ursprung und ihre besonderen Kräfte vermerken. In ihrer Verwendung liegt eine Weltanschauung verborgen. Denn es handelt sich um die Frage, ob die Natur von sich aus genügend Mittel wachsen lässt, mit denen jede Krankheit vorgebeugt und mit denen jede ausgebrochene Krankheit geheilt werden kann. Es gibt heute schon wieder sehr viele Menschen, die das bejahen, wie es durch Jahrhunderte hindurch bejaht worden ist. Auch das Pflanzen und Säen der Würz- und Heilkräuter gehört noch in den Monat April. Du kannst dir in deinem kleinen Garten natürlich nur ganz wenige davon heranziehen. Viele haben ihre Heimat in wärmeren Ländern und in den Tropen. Und manchen der Einheimischen kannst du die Bedingungen, unter denen sie wachsen und aus denen sie ihre besondere, nur ihnen eigentümliche Kraft schöpfen, nicht beschaffen. Nicht den Boden des Hochwaldes, nicht die Heideerde, nicht den Sumpf, nicht das Moor, nicht die Erde, wie sie in Gesteinsritzen sich angesammelt hat. Aber für deine Küche kannst du dir doch einige anbauen und auch solche, die bei leichten Erkrankungen nützlich sind, wie denn überhaupt die richtige Verwendung unserer Küchenkräuter krankheitsvorbeugend wirkt. Hier wird wahrlich nicht einem verwöhnten Feinschmeckertum das Wort geredet, das mit großen Unkosten verbunden ist. Im Gegenteil, das Trachten dieses Büchleins geht dahin, dir mit den bescheidensten Mitteln Genüsse zu verschaffen. Eine Mahlzeit kann sich aus noch so einfachen Bestandteilen zusammensetzen. Wenn eine gütige und kundige Kräuterhand darüber waltet, wird sie zum Fest. In dreierlei Arten zerfallen unsere Kräuter. In die ausdauernden, die zweijährigen und in die einjährigen. Von den ausdauernden brauchst du dir nie einen Samen zu kaufen. Du erhältst herangezogene Pflanzen in den meisten größeren Gärtnereien. Einige besondere setzt du in deinen heißen Steingarten oder an eine Mauer. Für die meisten anderen willst du ein nettes, abseits liegendes Beet, ein sonniges Rand- oder Eckbeet. Das Beet wird nicht mit Stallmist, sondern nur mit Kompost gedüngt. Es braucht doch nicht sehr groß zu sein, denn wenn du auch 20 verschiedene Sorten anbauen willst, von jeder benötigst du nur 1 bis 2 Pflanzen. Sie dehnen sich im Laufe der Jahre aus, dann können sie geteilt und an Freunde wieder verschenkt werden. Im Winter überdeckst du sie mit Stroh oder Tannenzweigen. Die einjährigen und zweijährigen Kräuter siehst du jedes Jahr von Anfang April an auf neue Beete zweiter oder dritter Tracht. Sie erfordern fast alle keine besondere Pflege, nur das gewöhnliche Ausdünnen nach der Saat, das Lockern und Gießen. Wenn ich jetzt hinter den einzelnen Pflanzen in Klammern ein E oder ein Z oder ein A schreibe, so bedeutet das, ob sie einjährig, zweijährig oder ausdauernd sind. Den Aland, in Klammern A, baust du seiner Wurzel wegen an, aus der der Drogist einen verdauungsfördernden Saft bereitet oder die du selbst überzuckerst und zum Nachtisch genießt. Er schmeckt nicht unähnlich dem Ingwer. Für das Zuckergebäck und die eingemachten Früchte lässt du dir die Blätter der Angelika, in Klammern A, oder des Engelwurz wachsen. Auch die Wurzeln sind zu genießen und stärken den Magen. Für dein Brot oder für kleine Kuchen baust du den Anis, in Klammern E, an. Eins der ganz wenigen Kräuter, von denen der Samen und nicht die Blätter, Stängel oder Wurzeln genossen werden. Für alle Fleischspeisen, zur Essig- und Senfbereitung, zur Suppe, zu Tiroler Knödeln und allen anderen Arten von Klößen wächst dir das Basilikum, in Klammern E, von dem du aber immer nur sehr geringe Mengen verwenden darfst. Du hast ihm den wärmsten Platz im Garten gegeben, denn es ist wohl halb tropischen Ursprungs. Für Gänse, Enten und Schweinebraten ziehst du den Beifuß, in Klammern A, von dem du die Blütenstiele gebrauchst. bevor die Knöspchen aufgebrochen sind. Die Blätter aber haben einen ekligen Geschmack und sind restlos zu entfernen. Für die Puffbohnen und für die eingemachten Bohnen, nicht so sehr für die frischen, säst du das Bohnenkraut, in Klammern E. Nur wenig. Es würzt stark und wächst rasch und gierig. Für den Gurkensalat und für die Gurken überhaupt streust du den Borretsch-Samen, in Klammern E, aus. Ebenfalls nur wenige Körner auf einmal und ziemlich weit auseinander. Sehr hoch und breit werden die Pflanzen. Aber nur die ersten zarten Blätter sind etwas für dich. Die hübschen, blau-roten Blüten dagegen eine Lieblingsspeise für die Bienen. Auch für die Gurken, aber auch für alle anderen Sorten von Salat und den Spinat wächst dir das üppige Grün des Dill, in Klammern E. Der Samen kommt ebenfalls in weiten Abständen zu liegen. Die Pflanzen sollen sich nicht berühren, weil sich sonst Läuse bilden. Der Dill sät sich selbst aus und kann zum Unkraut werden. Für alle Tunken, für deinen Essig und um einem Haferschleim den faden Geschmack zu nehmen, ziehst du den Estragon, in Klammern A, oder Gartenbertram und verwendest seine zarten Triebspitzen. Auch Klöße oder Knödel gewinnen einen feineren Reiz durch ihn. Für alle Erkältungen hast du den Ysop, in Klammern A. Du lässt Blätter und Stängel aufkochen und ziehst den Dampf durch Nase und Mund ein. Beinahe sofort spürst du die wohltätige Wirkung. Für eine ganze Suppe, nur aus ihm und Wasser und Milch bereitet, wächst dir der kräftig schmeckende Kerbel, in Klammern E, der das Blut reinigt. Eine der schönsten Suppen, die es im Sommer gibt. Auch den Kümmel, in Klammern Z, kannst du dir selbst halten. Er verlangt einen etwas tieferen und nahrhafteren Boden. Im Juni des zweiten Jahres werden die Stängel gelb und die Körner färben sich braun. Du nimmst sie ab, lässt sie austrocknen und nachreifen und rischt sie dann aus. Einen ganz neuen Geschmack wirst du auch hier kennenlernen, unendlich viel feiner als beim gekauften Kümmel. Es ist so schade, dies alles in Kürze hinzuschreiben. Vor wenigen Jahrhunderten noch erforderte die Lehre von den Kräutern dickleibige Bände. Ich sehe aber, dass die Kräuter aus sich heraus wieder zu Ehren kommen und fahre in der trockenen Aufzählung fort. Eine Wurst ist ohne Majoran, in Klammern E, nicht zu denken. Auch lässt sich aus seinen Blättern ein Tee gegen Husten gewinnen. Alles Grün und alle Erde zu einem Geschmack zusammengebracht, das ist die Petersilie. Aber die Würze der gewöhnlichen, ungekrausten ist am stärksten, während die gekrauste, gekünstelte nur zur Verzierung dienen sollte. Für den Hammelbraten und das Hammelfleisch wächst der Rosmarin, in Klammern A. Eine Pflanze, die du nicht auf das Gewürzpflanzenbeet geben solltest, sondern in den Steingarten oder an eine Mauer nach Süden. Er liebt die Hitze und ist nicht frostunempfindlich. Sein Wuchs und seine Blüte sind auch ein Schmuck für den Garten. Gegen Blähungen wirkt der Tee aus dem Kraut der Krauseminze, in Klammern A, während der Tee der Pfefferminze, in Klammern A, schweißtreibend ist. Eine gute Kost für einen schwachen Magen sind die Blätter der gleichfalls am liebsten in steinigem Boden wachsenden Weinraute, in Klammern A. Sie fördern auch die Verdauung. Du streust sie wie Schnittlauch auf das Butterbrot. Salbei, in Klammern A, gehört zu Fischen, besonders zum Aal, und der Trockenheit liebende Thymian, in Klammern E und A, zu Wurst und zu zartem Geflügel wie Tauben und jungen Wildvögeln. Den steckst du einen kleinen Zweig beim Braten in die Bauchhöhle. Zu ähnlichen Zwecken wie das Basilikum wächst dir das Kraut, das den lustigen Namen Tripmadam, in Klammern A, hat und für die Gemüsesuppe unentbehrlich ist. Es bildet sich nicht zum Strauch aus, es kriecht flach über den Boden. Gegen alle Magenbeschwerden lässt du den Wermut, in Klammern A, wachsen. Vielleicht auch nicht auf dem Gewürzpflanzenbeet, weil er gern trocken und steinig steht. Wenigstens sich dann seine Würze am kräftigsten entfaltet. Fast alle diese Kräuter sind unendlich wohltätig für Speisen mit starkem Eiweißgehalt. Deine Kräuter bewirken, dass der Magen diese Speisen freudiger und beruhigter aufnimmt, dass ein vorherrschender, möglicherweise zu einem Widerwillen führender Geschmack gemildert und abgelenkt wird. Auf deinen inneren Menschen haben die Kräuter einen begütigenden Einfluss. Selbst wenn du ein unbedächtiger Esser bist, wenig kaust und dir wenig Zeit zu den Mahlzeiten nimmst. Die Blüten unserer Kräuter ziehen uns wenig an, nur in den seltenen, erwähnten Fällen. Wir wollen in der Hauptsache die Kraft, die in ihren Stängeln und in ihren Blättern sitzt, ihren Duft, ihr Aroma, das sich am stärksten kurz vor der Blüte entwickelt. Du musst sie daher zu diesem Zeitpunkt schneiden und nur bei sonnigem Wetter und nicht, wenn sie vielleicht betaut sind. Auch darfst du sie nicht waschen oder abspülen. In einem schattigen, trockenen Raum breitest du sie auf ein sauberes Tuch zum Welken aus, bündelst sie dann lose zusammen und hängst sie am besten zum langsamen Trocknen in einer luftigen Bodenkammer auf. Je langsamer sie trocknen, umso länger und kräftiger behalten sie ihr Aroma. Nach einer Weile fangen sie an zu zerstäuben, darum streifst du im September die trockenen Blättchen von den Stielen und zerreibst sie zu Pulver. Die einzelnen Sorten werden dann, streng voneinander getrennt, in gut verschließbaren Glasbüchsen aufbewahrt, auf die ein Schildchen mit ihren Namen geklebt ist. Ich sehe die Suppen, Braten, Würste und Salate vor mir, die durch die Kräuter so prächtig aufgemuntert wurden, und musste doch so eintönig von ihnen schreiben. Merken wir uns dennoch den wunderbaren Abschnitt und kommen wir nun zu einem anderen. Vorm Schlafengehen lässt du deinen Hund in den Garten. Er hebt ein Bein, er hockt sich nieder, aber das nützt nicht viel. Etwas Kalk schafft er im Erdreich, es sei denn, du fütterst ihn vegetarisch, aber auch dann ermangeln seine Gaben besonderer Nährstoffe. Lockt es dich aber, bist du nun schon im Freien, dich nicht selbst zu verschwenden? Du fragst dich, bin ich vor Gottes Augen weniger wert als das Rind und Pferd oder als die Taube und das Huhn? Schweigen wir aber davon still in unserem kleinen Garten, doppelt still, denn für dein Gemüse bist du viel zu hitzig, zu stark, zu gewalttätig. Du müsstest dich mit Wasser vermischen, abstehen und absonnen lassen. Ja, dann. Tierische Jauche aber mit Regenwasser, das wäre wohl etwas ganz Feines für deine Beete. Ist die Beschaffung einer solchen Mischung nun gänzlich ausgeschlossen? Bleibt solche Forderung nicht in den allermeisten Fällen Theorie? Was tut aber ein richtiger Gartenfreund nicht alles, um seine Pflanzen zu betreuen? Er stellt zum Beispiel unter seinen Wasserkran einen flachen Bottich oder einen Blechzuber mit möglichst großem Durchmesser. Darin sammelt sich das Regenwasser. Den kannst du auch mit dem harten und anfangs ganz unbrauchbaren Leitungswasser nach dem Gießen auffüllen. Über Nacht steht das Wasser ab und verliert seine Härte. Du kannst in diesen Zuber auch immer einige Kübel Tierjauche hineingießen oder Mist darin auflösen. Jedoch niemals zu große Mengen. Am Tag scheint die Sonne darauf und erwärmt diese Mischung. Also so ganz ausgeschlossen ist es doch nicht, den nahezu idealen Gießstoff für deine Pflanzen zu finden. Denn es leuchtet dir doch gewiss ein, dass ein gewöhnliches, kaltes Leitungswasser unter gar keinen Umständen gut für deine Beete sein kann. Oder hast du noch nie beobachtet, wie ein warmer Regen im Frühjahr mit einem Schlag Blätter und Blüten hervortreibt und deine kleinen Pflanzen im Garten über Nacht fast um das Doppelte wachsen lässt? Daraus kannst du doch ersehen, in welcher Weise sie befeuchtet sein wollen. Manchmal regnet es Tage hintereinander, unendliche Mengen von Wasser schütten sich über deine Beete. Du denkst, sie könnten diese Mengen nicht aufnehmen, es müsste alles verfaulen, es müsste alles weggeschwemmt werden. Aber scheint dann die Sonne? So wirst du sehen, dass deinen Pflanzen die Menge des Regens sehr gut getan hat. Bedenke, dass 80 bis 90 von 100 ihrer Bestandteile Wasser sind, dass sie also immerfort, während ihres ganzen Lebens, ein großes Bedürfnis nach Feuchtigkeit haben. Welche und eine wie ausgiebige Bewässerungsart jede einzelne Pflanze liebt, wird dir vielleicht schon im ersten Jahr deiner Gartentätigkeit ganz von selbst klar, wenn du gelernt hast, welche Pflanzen Tiefwurzler und welche Flachwurzler sind. Wahrscheinlich hast du schon selbst erfahren, dass alle Stickstoffliebenden, also alle Blattpflanzen, dankbar für das Überbrausen sind. Alle Pflanzen aber, die die Phosphorsäure als Hauptnahrungsmittel beanspruchen, also die früchtebringenden Pflanzen, das gründliche Gießen an der Wurzel vorziehen. Es ist dir ja auch inzwischen klar geworden, was du bisher vielleicht immer nur ungläubig gehört hast, dass die Blätter nicht nur die leibhaftigen Atmungsorgane deiner Pflanzen sind, sondern dass sie auch Feuchtigkeit aufnehmen und an die Wurzeln ableiten können. Einen Schlauch zu besitzen, ist gewiss eine große Erleichterung, aber wirst du ihn nun noch mit derselben Unbekümmertheit benutzen? Im Juli und August während der größten Hitze sei er niemandem verwehrt, auch niemals dann, wenn der Rasen erfrischt werden soll. Aber wer einmal einen sommerlichen Garten gesehen hat, in dem hauptsächlich gegossen und gebraust wurde, und einen Garten, der unter der ausschließlichen Herrschaft des Schlauches stand, der wird sich lieber noch eine oder zwei Gießkannen mehr anschaffen und seine Frau und seine Kinder und seine Freunde bitten, ihm bei dem Gießen aus dem Blechzuber zu helfen. Es muss ein großer Sprachschöpfer gewesen sein, der das Wort Unkraut erfunden hat, denn er hat das Unwesen dieser Plage vollkommen getroffen. Doch das Böse hat auch sein Gutes, ja sein Notwendiges, damit nicht die Welt vor Blankheit und Schalheit der Tugend verkümmere, wie irgendwo einmal ein Dichter schrieb. Das Unkraut treibt dich zu häufigem Bücken an, und beim Bücken siehst du näher auf deine Pflanzen, entdeckst eine eigentümliche Art der Entwicklung, findest tierische Feinde, die dir sonst in ihrem Aufkommen entgangen wären, und du lockerst im Entfernen des Unkrauts deinen Boden. Ob du es nun hackst oder, was noch besser in deinem kleinen Garten ist, ob du es mit den Wurzeln aus der Erde reißt. Der goldenen Regeln sind gar viel. Wie im Sprichwort könnte es heißen, vernichte den Feind, wenn er klein ist. Ich nehme es mir auch jedes Jahr vor. Bald, nur zu bald, ist er groß. Und da muss ich eine Woche schuften, bis ich saubere Beete sehe. Hätte es doch leichter gehabt, wenn ich im April nur jeden Tag eine Viertelstunde weniger faul gewesen wäre. Weg muss das Unzeug, in regelmäßiger, täglicher Kleinarbeit. Ganz ärgerlich aber sind die scheußlichen Tiefwurzler und Fresser, die zu nichts taugen, es sei denn für den Beutel der Heilkräutersammler, die sie woanders suchen mögen und tausendmal finden werden, Fresser, die keinen Stickstoff bilden, die die Kruste der Erde nicht lockern, die kein Hühnerfutter und kein Vogelfutter sind, nur Fresser und Feinde. Das sind die Brennnessel, der Hederich, die Melde und der Nachtschatten als eine Sorte. Da sind der Löwenzahn, die Quecke, das Dreiblatt und der Schachtelhalm als die anderen Konsorten. Über den Nachtschatten ärgere ich mich besonders. Ist er doch der Stammvater der Kartoffel und der Tomate. Allerdings, wie etwa der gemeinste kleine Affe noch etwas mit dem Menschen zu tun hat. Der Nachtschatten haut seine rötlichen Wurzeln ins Erdreich und klammert sich darin fest. Willst du ihn ausreißen, so erwischst du nie die ganze Pflanze. Und am kleinsten Zweigelein blüht es rasch, rundet sich rasch eine Frucht, die platzt und rasch ihre Samen ausstreut. Deshalb geh den Nachtschatten mit einem Messer an. Schneide ihn aus dem Boden heraus, verbrenne ihn. Gönne ihm die Ehre, nicht im Komposthaufen zu verfaulen. Nach Jahren noch schaffst du ahnungslos seine Brut auf deine Beete. Überhaupt gehört jedes abgeblühte Unkraut in dieselbe feurige Verdammung. Die Quecken. Ihren Namen muss ebenfalls ein großer Sprachschöpfer erfunden haben. Er ist ja auch beispielskräftig geworden. Ist es ein Gras? Schon fällt dir der unverschämte, derbe Wuchs auf. Wahrhaftig, sie hat ihn nicht ohne Grund. Ihre Wurzeln durchwuchern, durchfressen den Boden. Höchst sicher sitzt sie darin, wie im feuchten Boden ihre Kollegen, der gleich verdammenswerte Schachtelhalm und das verruchte Dreiblatt. Du reißt sie heraus, es stört sie nicht im Mindesten. Denn jedes kleinste Wurzelglied, wie Ketten sind diese Wurzeln gegliedert, ist imstande, sofort neu auszutreiben und sich den weggenommenen Platz über der Erde doppelt und dreifach wieder zu erobern. Du musst also ganz, ganz sorgfältig alle Wurzelstückchen beim Umgraben einzeln herausholen. Ein kleiner Trost bleibt dir bei dieser scheußlichen Arbeit. Pferde fressen wenigstens die Quecken Wurzeln gern. Sie haben einen süßlichen Geschmack wie die biblische Manna. Ein anderer Trost noch: in einem Garten, Wo keine Quecken und ihre Kollegen sind, da kann kein Nachbar kommen und die Nase rümpfen. Denn die Quecke im Garten und im Felde, das ist beim Bauern das Zeichen der Faulheit. Die Quecke, sie hat auch damit zu tun, dass im Acker ein Schatz vergraben liegt. Durchsuchst du jede Scholle nach ihren Wurzeln? Bald stellt sich der Schatz ein.